Wieso Talkt. Die erste Hälfte des Jahres 2016 haben wir hinter uns und es war eine sehr ereignisreiche Zeit. Es gibt Themen en masse, die es zu besprechen gilt, und dafür habe ich mir Christoph Hürstel, Regierungsberater und Publizist, eingeladen. Ja, fangen wir doch gleich mal mit dem Thema an, was die letzten Tage fast alle berührt hat, der Putsch in der Türkei. Da gibt es ja jetzt mehr oder weniger zwei offizielle Verschwörungstheorien, die sich hier und da herauskristallisieren. Hierzulande und in der Türkei selber sagt man, die Gülen-Bewegung könnte dahinter gesteckt haben. Andererseits wird viel gemutmaßt darüber, ob vielleicht nicht Erdogan hinter diesem Putsch eventuell selber steckt, der quasi angelegt schiefgehen sollte. Wenn man sich das jetzt genau betrachtet, die Ereignisse in der Türkei an diesem Tag, zu welchem Ergebnis könnte man denn da kommen? Welche Verschwörungstheorie sozusagen ist haltbarer?
Uff, schwierige Frage, weil ich eigentlich keiner dieser Theorien zuneige und weil ich auch glaube, dass das Bild in der Türkei ziemlich vielschichtig ist. Ich bin stutzig geworden. Also wenn sowas passiert, wie da eben zum Beispiel so ein Putsch, dann gucke ich zuallererst, was schreibt die New York Times, wenn ich wissen will, was die Amerikaner denken. Denn da geht es um Wortwahl. Da geht es um eine intelligente Redaktion, die weiß, was sie druckt. Ich meine, wir haben ja auch große Mainstream-Medien, die inzwischen ihren Journalisten nur noch Peanuts zahlen, entsprechend bloß Affen haben, und die wissen gar nicht, was sie da alles aufschreiben. Ja? Die sind nicht mehr verantwortlich zu machen für ihre Wortwahlen. Das Niveau ist einfach dermaßen grottenschlecht geworden. Aber bei der New York Times ist das nicht so. Was hat sie geschrieben? Sie hat geschrieben, da sei ja etwas im Gange. Ich weiß gar nicht mehr, ob die auch Uprising geschrieben hat, wie die amerikanische Diplomatie. Das ist ein Begriff, den die US-Politik wählt, wenn sie mit einem Putsch, Aufstand, sonst irgendwas sympathisiert. Aber die New York Times schrieb, und das ist mir ins Auge gestochen, Erdogan sei ein Islamist, der antidemokratische Reformen vorgenommen habe. Und da dachte ich, ups, ehrlich gesagt, das liest sich feindselig. Ja, so formuliert die New York Times, formulieren Großmedien in den USA, wenn sie gegnerische Kräfte beschreiben. Es handelt sich aber immer noch um einen NATO-Verbündeten. Und, wie ich meine, einen im Moment ziemlich besonders wichtigen. Unter diesen Umständen hat mich diese Wortwahl besonders erstaunt. Und natürlich dauert es dann nicht lange, bis ein bekannter Verschwörungstheoretiker wie ich, der das Pech hat, auch noch in der Praxis bewandert zu sein von solchen Beschwörungen, sich denkt, dies geht nicht ohne Mitschuld der USA ab, in einer Form. Zwar nicht der USA, sondern Washingtons, um es genau zu sein. Das amerikanische Volk wird ja in einer Weise dumm gehalten, dass die vielleicht manchmal das Gefühl haben, wie soll man sagen, die Medien berichten vom Mars oder ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls an dieser Stelle muss man auch erwähnen, dass eben in Russland die Gülenbewegung verboten ist. Ganz offiziell wird da gesagt, sie stehe der CIA nahe. Das halte ich für möglich. Es gibt aber noch ganz andere Kräfte, die man eben begucken muss. Eine Kraft ist garantiert das Militär. Man darf nicht vergessen, wie ist die NATO überhaupt strukturiert. Wie werden wichtige Militärs in jedem Mitgliedsland speziell geschult für besondere Aufgaben? Da geht es ja darum, dass die USA Technologieführer sind. Mit anderen Worten, wenn man hochrangiges Personal ausbilden will oder auch Leute in der Karriere ausbilden will, passiert das sehr häufig in den USA. Das ist ganz normal, weil da ist sozusagen die Heimwerkstatt dieser Waffenschmieden, die weltweit führend sind. Und da werden die natürlich erstklassig an diesem Material ausgebildet. Das Gute daran ist für die USA, man kann das Personal, das man da bekommt, gleich beobachten. Und in Deutschland wird man bekanntlich nicht Oberst, ohne dass die USA genickt haben. Das hat auch mit unserem Kolonialstatus zu tun. So, in der Türkei ist es natürlich ähnlich, nicht genauso, aber die Ausbildung läuft natürlich genauso. Also intelligente Türken, die man an komplizierten amerikanischen Waffensystemen schulen will, lädt man in die USA zum Kursus ein. Und die werden dann, wie soll man sagen, Kinderland verschickt. Ja, das ist ganz normal. Die haben einige Wochen oder Monate Kursus in den USA. Und da werden sie gefordert. Und man zeigt ihnen auch, wie toll Amerika ist und das amerikanische Militär. Und man zeigt ihnen eben auch, wie soll man sagen, wie man da Karriere macht. Da geht es ja nicht nur darum, dass man ein paar Stellschrauben lernt zu bedienen, sondern auch, dass man politisch indoktriniert wird. Dieses Militär nimmt nachher in den jeweiligen NATO-Ländern, auch in der Türkei, das ist da gar nicht anders, und das ist übrigens auch in Ägypten so, das gar nicht NATO-Mitglied ist, ja, also auch in anderen Ländern wird sowas gefördert, nimmt dann die Top-Positionen in der heimischen Armee ein. Und es sind solche Militärs, die offenbar diesen Putsch unterstützt haben. Das ist eine Sache. Und ich gebe auch, wie soll man sagen, ich befürworte den Gedanken, das ist eine Ermutigung aus Washington, aus den USA, aus den Militärkreisen, aus anderen Kreisen, aus Geheimdienstkreisen gegeben haben muss. Sonst würde kein vernünftiger Türke einen solchen Tanz mit Erdogan wagen, bei dem man ganz genau weiß, dass wenn der Mann sauer wird, dann schlägt er richtig zu. Der ist ja, wie soll man sagen, nicht ein skrupulöser Demokrat. Und unter diesen Umständen muss man noch etwas anderes begucken. Dieser Erdogan hat ja ein bisschen mit dem geheiligten Kemalismus aufgeräumt. Das heißt, die säkulare Türkei, die eine Lautschrift eingeführt hat statt der arabischen Schrift vor einigen Jahren. Ja? Das ist ja schon eine eigene Tradition geworden in der türkischen Geschichte, die Reform des Kemal Atatürk. Davon hat sich Erdogan ein Stück weit verabschiedet und verabschiedet sich immer weiter. Er hat eindeutig eine Herkunft in der islamischen Bewegung. Das ist erstmal gar nichts Schlechtes. Das ist vollkommen akzeptabel. Er hat auch ein paar radikale Formulierungen gebracht in jüngeren Jahren, die werden auch immer noch zitiert. Und das ist auch alles nichts Verbotenes. Auf solche Gedanken kann man kommen, wenn man Türke ist und hat nationales Selbstbewusstsein und möchte für sein Land und für seinen Glauben was Richtiges machen. Das Problem ist aber eben, dass er damit Gegner hat, in den traditionell kemalistischen Kreisen. Und das ist eine intern türkische Angelegenheit. Wir wissen, dass ja, wie soll man sagen, Erdogan den Syrienkrieg hauptsächlich dafür benutzt hat, um auf die Kurden draufzuschlagen. Die aber werden nun wieder von Washington gefördert. Mit anderen Worten, man hat da tatsächlich ziemlich viele Risse und Widersprüche in diesem ganzen Gefüge. Dieser Putsch ist nach meiner Ansicht nicht von Erdogan gestartet worden. Ich kann mir vorstellen, dass er davon Wind bekommen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass er frühzeitig eingeschätzt hat, dass das ihn vermutlich nicht abrasieren wird. Dass er nicht vom Sockel gestürzt wird dadurch. Und ich denke mir, dass er relativ frühzeitig, entweder vor oder nach dem Putsch, sich überlegt hat, dass er das auf jeden Fall nutzen wird. Direkt nachdem es schief ging, hat er sich öffentlich so geäußert und hat das ja als eine Gottesfügung bezeichnet, diesen Putsch. Und so haust er auch jetzt. Und vor einigen Tagen habe ich eben in einem relativ frühen iranischen Interview gesagt, dass ich mir deshalb Sorgen mache um die Türkei, weil ein Staatschef, der das ganze Volk meint, so nicht vorgehen würde, sondern er würde auch einen berechtigten Reformbedarf adressieren und versuchen, das Land wieder zu einen. Aber im Moment spaltet er. Und das lässt natürlich auch Rückschlüsse zu, wie er vorher gehandelt hat und jetzt in Zukunft handeln wird. Und das ist leider für die Türkei nicht uneingeschränkt positiv. Das ist jetzt einigermaßen ein Gesamtbild aus meiner Sicht.
Also unterm Strich und vielleicht nochmal die Frage nach dem Putsch an sich und den Hintermännern zusammenzufassen. Es könnte schon was mit der CIA zu tun haben, vielleicht mit der Gülen-Bewegung oder auch nicht. Verbindungen bestehen da.
Wenn es die CIA war, nicht ohne Gülen. Ne? Das ist klar. Wenn es die CIA macht, dann nutzt sie die Kräfte, denen sie sich nahe fühlt.
Aber
und da sind auch Offiziere dabei bei der CIA, türkische. Ja, auch das muss man so sehen. Ja.
Wenn man sich die Ereignisse aber dann ansieht, muss man ja schon sagen, oder zumindest sagen, dass viele Stimmen, dass es recht dilettantisch durchgeführt
wurde. Richtig, das ist der ganz wichtige Einwand, der dann kommen muss. Und da müssen wir uns halt etwas Neues angucken. Es geht ja in den USA nicht mehr um Regime-Change. Das ist vor ungefähr 10 Jahren vorbeigegangen. Es geht heute darum, erstmal, dass man alle Staats- und Regierungschefs erpresst, weil man in Washington auf Gehorsam aus ist. Das war man auch früher, aber die Methoden haben sich verhärtet, sozusagen verschärft. Wenn also hier ein Putsch nicht erfolgreich war, dann muss das nicht heißen, dass die USA nicht beteiligt waren, nur Washington nicht beteiligt war, um korrekt zu bleiben. Und wie gesagt, Amerikaner wissen davon sehr wenig, von dem, was ihre Regierung international und zu Hause so anrichtet. Die sind einfach dumm gehalten. Ja. So wie wir ja auch. Und im Prinzip geht es darum, dass man das Chaos einrichten müsste, dass es erlaubt, verstärkt illegale Mittel anzuwenden, die Verwaltung eines Staates so zu erschweren, dass er nicht mehr einheitlich handlungsfähig ist und dann daraus tatsächlich politisch Kapital zu schlagen. Bei gegnerischen Ländern wie Libyen und Syrien geht es zum Beispiel darum, billig an Rohstoffe oder Pipeline-Routen zu kommen. Man interessiert sich überhaupt nicht für das Volk und ob da zufällig jemand wohnt. Homs ist für Washington ein Pipeline-Knotenpunkt. Die Menschen da sind ihnen vollkommen wurscht. Wer einen Drohnenkrieg führt mit 80-90%, ich sage das wirklich in Anführungszeichen, weil es so ernst und traurig ist, Kollateralschaden, also ein Krieg, der ja nicht nur rechtlich kriminell ist, sondern der auch nach UN-Maßstaben nicht akzeptabel wegen der hohen Totenraten unter den Zivilisten. Wer einen solchen Krieg so führt und diese Politik so führt wie die USA in den letzten 15 Jahren, der hat sich ja längst von irgendwelchen humanistischen oder ich will mal sagen wertebasierten Entscheidungsnormen verabschiedet. Die gibt es gar nicht mehr. Und was man da macht, ist einfach nur blanke Vorsicht. Man könnte natürlich noch viel wilder auftreten. Das tut man aber nicht, weil man nichts überstürzen will. Aber man wird noch viel wilder auftreten. Wir haben jetzt zwei interessante Kandidaten in den USA. Hillary Clinton und Donald Trump. Und beide sind hochgradig kriminell. Und sind eigentlich keinem Staat zu wünschen. Ja? Nicht mal einen Staat, den ich nicht mag. So einen Staat gibt es nicht. Aber wenn ich einen nicht mögen würde, würde ich diesem Staat diese beiden nicht wünschen. Das droht den USA, das droht der ganzen Welt. Und wenn jetzt also ein Putsch schief geht, dann heißt das nur, wie soll man sagen, the Empire of Chaos. So hat also Pepe Escobar das genannt, hat wieder zugeschlagen. Das Reich des Chaos.
Jetzt wird ja seit dem Putsch gleich eigentlich von der ersten Stunde an über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei diskutiert. Erdogan hat das gleich angesprochen für unsere Regierung. Die hat auch gleich klargestellt, das wird eine sofortige Beendigung der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei führen. Wie sieht denn das für das NATO-Bündnis aus? Für die NATO ist ja die Todesstrafe, sage ich mal, jetzt kein Kriterium, siehe USA.
Ja, für die NATO ist das vollkommen wurscht. Erstens machen die NATO-Partner das, was Washington will, und wenn nicht, geht es ihnen dreckig. Und ich glaube, das ist der Schock ist durch die ganze NATO gefahren. Das kriegen wir natürlich gar nicht mit. Aber intern werden sich da einige am Kopf kratzen und denken, ups.
Hoffentlich trifft es uns nicht. Es ist ja ein Bündnis, das im Falle des Kriegszustandes eines Partnerstaates ja bedingt, dass alle anderen dann zur Seite stehen.
Das ist genau der Punkt. Und was Erdogan auch nicht beliebt gemacht hat, ist, dass man bei ihm ständig Angst haben musste, dass er aus der Reihe tanzt. Und ich weiß, dass also unter den deutschen Militärs und auch unter deutschen Politikern, wie soll man sagen, große Reserven gegen dieses türkische Engagement der Bundeswehr gerade bestanden haben, weil man sich eben sagte, was macht dieser Wahnsinnige? Ja? Zieht er uns in den nächsten Krieg rein, einfach so? Also das ist schon so. Bei der NATO ist ja auch klar, Washington sagt, was gut und schlecht ist. Also dass ja Washington sowieso Soldaten seiner Partnerländer ausflaggt, darüber haben wir auch schon gesprochen, erinnere ich mich, und dann in eigene Kommandounternehmen eingliedert, die vom Parlament des jeweiligen NATO-Partnerlandes niemals gut geheißen würden, auch Deutsche, übrigens seit Beginn der Bundeswehr, das gibt es seit den 50er Jahren, dass Bundeswehrsoldaten in solche Sachen verstrickt werden und auch, dass sie daran schwer verletzt werden und auch getötet werden und sowas. Und das wird dann alles, wie soll man sagen, unter dem Deckel gehalten und der Familie wird klargemacht, dass sie erhebliche finanzielle Ansprüche verlieren, wenn sie reden und. Also diese ganzen Dinge finden eben statt und da muss uns eigentlich klar sein, der jetzige Washingtoner Kurs mit seiner neuen Chaos-Taktik statt Regime-Change-Taktik und wie soll man sagen, Unterstützung einer geordneten Verwaltung in bestimmten Ländern, die man attackieren möchte, wird allmählich für die Mitglieder brandgefährlich. Das ist das Thema. Und eine Bundesregierung, Mitgliedslandregierungen, die hier keine Gegenmaßnahmen ergreifen, betreiben meiner Ansicht nach Hochverratspolitik. Das ist gar keine Frage. Denn die NATO neigt dazu, ihre Mitgliedsländer von der Verteidigung sozusagen zu enteignen. Wir sind ja als Deutschland nicht mehr verteidigungsfähig. Wir haben uns in einen, wie soll man sagen, Waffenbruderschaftsverbund, so wie ich das mal ganz positiv darstellen, ja, hineinbegeben, der uns verunmöglicht, schlicht unser eigenes Land zu verteidigen, wenn wir das wollten. Mit anderen Worten, wenn das, was die deutsche Mitte sich als Verteidigungsprogramm gegeben hat, in Deutschland Wirklichkeit werden sollte, nämlich dass wir keine Auslandseinsätze out of area mehr machen, außerhalb des NATO-Verteidigungsgebiets, und dass wir tatsächlich die Bundeswehr hauptsächlich zur Verteidigung einsetzen werden, gern auch von NATO-Partnern, solange wir da drin sind und solange wir das tatsächlich einsehen, was da passiert, aber eben auch notfalls zur Verteidigung des eigenen Territoriums. Das wäre gar nicht möglich ohne eine riesige Armeereform, die ungeheuerlich ist und die auch nicht ganz billig sein wird und die auch eine personelle Aufstockung bedeutet. Und das denken ja nicht nur, denkt ja nicht nur in Hörstel oder denkt nicht die deutsche Mitte alleine. Da denken ganz viele Leute auch in unserem Generalstab und in der Bundeswehr garantiert über solche Notwendigkeiten nach. Ich weiß von einigem hochrangigen Personal, dass mit dem ganzen Kurs der Bundesregierung überhaupt nicht mehr einverstanden ist. Das ist im Grunde das harte dahinterliegende Thema.
Schauen wir nochmal auf die türkisch-deutschen Beziehungen. Wir wissen, die Bundeswehr bildet zum Beispiel die Peschmerga aus im Kampf gegen IS, ja. Aber gleichzeitig die Feinde Erdogans, genauso wie 260 deutsche Soldaten auf dem NATO-Stützpunkt, dem auch während des Putsches und danach erstmal der Strom gekappt wurde. Was bedeutet das jetzt, diesen Konflikt, die Türkei sozusagen als Basis im Kampf gegen die IS benutzen zu können?
Für die Türkei war es sehr wichtig, die NATO auf die eigene Seite, ins eigene Territorium und in den eigenen Kampf hineinzuziehen, den man da kämpft. Dass eine Erdogan, die AKP getragene Regierung und so weiter, IS handfest unterstützt hat über viele Jahre, das ist ohne jeden Zweifel. Ja? Ich meine, die USA haben über Incirlik ihren Nachschub abgewickelt für IS. Ja? Und das sind Tausende und zigtausende von Tonnen gewesen. Das ist nicht wenig gewesen. Und dass man da zu Putschzeiten mal den Saft abgedreht hat, das heißt ja im Grunde auch nur, dass man im Prinzip nicht wollte, dass Putschisten da ausfliegen. Ich meine, da sind auch sehr viele Amerikaner in Incirlik. Das ist eine große, letztlich, wenn man so will, amerikanische Basis. Und natürlich war die große Gefahr, dass die USA da Truppen anlanden, wenn sie den Putsch richtig hart unterstützen wollten, was sie nicht getan haben, wie gesagt. Ich will noch mal auf dieses Interview verweisen, das der George Friedman gegeben hat, der berühmte Stratfor-Chef, dem wir eben einen wunderbaren Vortrag, ich glaube, in Chicago verdanken, vor einigen Jahren, wo er sehr klar Europa gewarnt hat, blind zu sein gegenüber den hohen Risiken, die Europa eingeht an der Seite der Vereinigten Staaten in der NATO. Das war es ja eigentlich. Das war das Thema. Ich fühle mich dankbar gegenüber diesem Mann für diesen Vortrag. Diesmal hat er ein bisschen gelogen. Diesmal war er nicht offen. Aber das zeigt mir eben auch, dass da in den USA doppelbödig gespielt worden ist. Und er hat eben zum Beispiel sehr frühzeitig im Beginn des Putsches, also als die Niederschlagung noch nicht klar war, einzelne Erfolge gelobt. Das fand ich krass, dass das so offen passiert ist. Und er hat sich eben kritisch gegen Erdogan geäußert. Und er hat sehr offen gesagt, dass die Türkei IS unterstützt hat und hat das als Kritikpunkt eingewendet. Das ist natürlich völlig grotesk für jeden, der sich auskennt. Denn ich meine, dass Erdogan, dass die AKP-geführte Regierung IS unterstützt, ist natürlich engstens mit Washington abgestimmt. Ja? Im Gegenteil, Erdogan hat richtig Krach gekriegt und die AKP auch. Und die hat ja auch Krach gekriegt. Nicht? Zwei Bilderberger-Treffen haben wir gehabt. In diesem Jahr, wo die AKP nicht eingeladen war, aber die Konkurrenz, die CHP, war eingeladen. Sowas, habe ich immer gesagt, ist ein Alarmzeichen. Und ich habe gesagt, das sieht nach Regime Change aus. Aber das ist eben ein paar Monate her. Und so hängen die Dinge meiner Ansicht nach eben so zusammen, dass man da aus Washington eine gewisse Unterstützung signalisiert hat. Vielleicht hat man auch ein bisschen was getan. Aber ich meine, wenn Stratfor schon die Flugroute von Erdogan, von seinem Urlaubsort an seinen Regierungssitz, veröffentlichen muss, so geht das natürlich nicht. Selbstverständlich liefern die USA nachrichtendienstliche Erkenntnisse, aber direkt. Das geht normalerweise nicht über eine öffentlich zugängliche Website. Also das fand ich schon relativ schräg. Und was ist das dann? Wie ist das zu werten? Das ist zu werten als eine Warnung Washingtons an Erdogan. Und was da eingefordert ist, ist eindeutig Gehorsam. Und wenn man einen Staatschef zitieren will, ich habe das in meinem iranischen Interview auch sehr wohl gesagt, da bin ich mir ja bewusst, der das sehr richtig analysiert hat über die vielen Jahre und absolut recht behalten hat damit und immer rechter behält, sozusagen, das ist der iranische Revolutionsführer. Ayatollah Khamenei hat immer gesagt, den USA geht es nicht um Freundschaft, nicht um Partnerschaft, nicht um Völkerfreundschaft, nicht um irgendwelche Werte, denen geht es schlicht um Gehorsam. Und der wird hier eingefordert. Saddam Hussein, den alten CIA-Agenten, hat man ja auch unter Druck gesetzt. Man hat ihn bekriegt, aber man hat ihn nicht kaputtgeschossen im ersten Krieg, im Kuwait-Krieg. Desert Storm war keine Affäre, um Saddam Hussein zu töten oder vollkommen sein Regime an die Wand zu fahren. Es war eine ganz schwere Warnung. Und das ist jetzt mit Erdogan auch passiert. Und ich glaube eben, Washington verschätzt sich, genau wie sie sich mit Russland verschätzen. Man kann doch nicht durch Sanktionen, oder durch dummes Benehmen oder durch Ausschlüsse aus irgendwelchen Olympischen Spielen oder irgendwelchen Dopingskandalen und was sie alles da erfinden und machen, ich finde es einfach nur noch lächerlich, kann man doch nicht glauben, dass deswegen Moskau auf die Krim verzichtet? Ja? Würde Deutschland auf Bayern verzichten oder auf Helgoland oder wie man das immer sehen will? Auf gar keinen Fall. Das ist geradezu grotesk. Und Erdogan kann sich einen Gehorsam gegenüber Washington nur dann leisten, wenn ihm sein Vaterland egal ist. Davon kann bei Erdogan nicht die Rede sein. Und anders als unsere obersten weltweiten Kartellwächter in Washington, wie soll man sagen, steht der leider sehr korruptionsverdächtige Erdogan immer noch irgendwo auch für gewisse Werte. Das muss man dazu sagen. Das hat er nicht aufgegeben.
Passt denn das, was jetzt in der Türkei passiert, Präsidialdekret, also sozusagen diktatorische Freiheiten für Erdogan, in das, was die CIA will? Also zur Destabilisierung wird es mit Sicherheit beitragen, zu Unruhen auch, aber ja. Ist denn dann nicht zu befürchten, wenn auf der einen Seite die Unruhen gefördert werden und auf der anderen Seite Erdogan aber wirklich hart durchgreift, dass es demnächst auch richtig knallt in der Türkei?
So, jetzt geht es natürlich ans Eingemachte. Jetzt muss sich Washington entscheiden, das wird Obama nicht mehr machen, das wird sein Nachfolger betreiben. Und da sehe ich ganz schwarz, weil wer sind diese Vögel? Wir haben darüber gesprochen, das Thema brauchen wir heute gar nicht mehr zu erwähnen. Die werden natürlich machen, was man ihnen aufträgt. Und ich vermute, dass man ihnen aufträgt, dass die Türkei weiter destabilisiert werden soll. Erdogan versucht jetzt natürlich, alle Kreise, die da irgendwie gefährdet sind, mitzuschwimmen. Warum hat er auf die Richter eingeschlagen? Da gibt es ganz nette Türken, die da ganz richtig analysiert haben, Teile dieses verhafteten Gerichtsvolks hätte am nächsten Tag bei Bedarf erklärt, dass dieser ganze Putsch rechtmäßig war, alle möglichen illegalen Akte waren rechtmäßig und so weiter. Die haben sympathisiert. Das Problem ist natürlich, wenn man alle Sympathisanten einer solchen Aktion hinter Schloss und Riegel steckt, dann sitzt der Keil einfach im Volk ganz tief und das ist praktisch unrettbar. Ja, also Erdogan begibt sich in eine unrettbare Situation.
Er geht ja auch gegen die Intellektuellen vor. Absolut. Also Hochschulprofessoren, Lehrer.
Ja, genau. Also und das Dumme ist, er bringt dadurch auch Leute, die durchaus bereit wären, seine Verdienste zu sehen, in der Türkei gegen sich auf. Und deswegen kann ich nur sagen, ich mache mir um die Türkei gewaltige Sorgen. Die Dinge laufen vollkommen abseits dessen, was notwendig wäre. Notwendig wären tatsächlich bestimmte Reformen, notwendig wäre vor allen Dingen ein Ende der wahnsinnigen Korruption. Ich weiß nicht, wie viel Geld sich Familie Erdogan in die Tasche gesteckt hat. Es muss ziemlich viel sein, wenn ich da auch iranischen Quellen glauben darf. Es ist eine der Quellen dieser Korruption. Und so ist das Ganze für die Türkei im Moment auf einem ganz furchtbar gefährlichen Wege. Und ich glaube nicht, dass das weitere Polarisieren der Türkei nützt. Egal, wer das betreibt. Und wer das betreibt, ist klar, die CIA, Washington stecken mit dahinter. Und Erdogan meint, er könne das zur Machtabsicherung nutzen, aber er wird merken, wie unsicher eine aggressive Machtabsicherung sein kann.
Jetzt ist ja quasi der Putsch schon fast bis nach Deutschland übergeschwappt. Auch hierzulande gab es Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Lagern. Nochmal letzte Frage jetzt zu der deutsch-türkischen Beziehung. Wir haben sozusagen die Visafreiheit als Argument und Verhandlungstrumpf noch in der Hand und Erdogan hat den Flüchtlingsdeal im Prinzip in der Hand. Wer sitzt da am längeren Hebel?
Keiner, weil beide nichts zu sagen haben. Ja. Erdogan muss jetzt schauen, dass er nicht sozusagen aus der Kurve fliegt und Frau Merkel gehorcht auswärtigen Anforderungen. Und insofern weiß man gar nicht, was da wirklich passieren wird. Tatsache ist, nichts Gutes. Garantiert nicht. Egal, wie das rauskommt, wir werden weiter destabilisiert durch fortgesetzte Anwendung der Migrationswaffe. Wo stehen wir jetzt? Irgendwo bei einer 250.000 bis 300.000 Zuwanderern. Wir wissen nicht, wie viel davon eine Terrorausbildung haben und wie viel davon terrorbereit sind. Also das sieht für mich keinesfalls rosig aus. Und ich habe den Eindruck einer immer tieferen politischen, auch sicherheitspolitischen Verstrickung. Auch in unserer Regierung. Die Standards schmelzen ab. Sehr unangenehm. Also wird sozusagen die Abwärtsspirale, die wird schneller. Auch das ist extrem gefährlich.
Ja, auch was die Forcierung der Angst in der Bevölkerung trifft.
Absolut.
Jetzt, mittlerweile sind wir ja an dem Standpunkt, in dem man unsere Sicherheitsexperten und auch die Verantwortlichen für Sicherheit in Deutschland schulterzuckend im Fernsehen sehen und sagen, ja, wenn jemand in einen LKW steigt und in eine Menschenmasse rast, dann können wir auch nichts mehr tun.
Diese seltsamen, ich will mal sagen, Soforttäter nach einer angeblichen Zuwendung zum IS, also keine attraktive Truppe, die finde ich sehr verdächtig. Das finde ich eher seltsam. Jemand, der noch nie irgendwas so richtig ausgefressen hat, gut, der Lastwagenfahrer in Nizza, der war ja schon wegen Gewalttätigkeit vorbestraft. Aber es ist was anderes, jemanden zu verprügeln und über 80 Menschen tot zu fahren und weitere 50 bei diesem Versuch schwer zu verletzen. Da braucht es schon eine sehr hartgesottene Seele. Das verstehe ich kaum. Ein junger Pakistani in dieser Form plötzlich zuschlagend. Wie gesagt, ich halte das für verdächtig. Ich weiß, was für Dinge psychologisch möglich sind. Meine Interpretation für Guantanamo war immer auch, dass es sich um ein Mind-Control-Experiment handelt. Denn es gibt so bestimmte wissenschaftliche, wie soll man sagen, Kriterien, was man alles mit Menschen anstellen muss, um die seelisch zu einem weißen Blatt Papier zurückzuverwandeln, das man einfach neu beschreiben kann mit allen Reaktionen, die man sich wünscht.
Neurolinguistische Programmierung ist auch sowas, da muss man noch nicht mal vorher alles löschen, sondern man packt es einfach drüber.
Das geht auch, aber hier wurde buchstäblich, wie soll man sagen, eingebrannt. Mit solchen Dauerfoltermethoden brennt man Mechanismen in Seelen.
Gut, jetzt war aber der Würzburg-Attentäter oder der Nizza-Attentäter ja nicht in
Guantanamo. Der war nicht in Guantanamo. Aber das sagt nur, man hat Erkenntnisse gewonnen, insgesamt in den letzten 10 Jahren. Dieses berühmte Mind-Control-MK-Ultra-Programm ist ja schon uralt. Seitdem ist man ja nicht stehen geblieben. Man hat sich ja nicht vor 50 oder 40 Jahren gesagt, nette Nummer, hat geklappt und jetzt machen wir was anderes. Nein, die machen natürlich da weiter, sehr spezialisiert. Mit anderen Worten, wir müssen uns die Frage stellen, gibt es die Möglichkeit, Menschen in sehr kurzer Zeit umzuprogrammieren oder neu zu programmieren? Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist eben, was ich sehr verdächtig finde, in Nizza kann ich das noch aus der Sache heraus einigermaßen rechtfertigen, dass man eben auf ihn geschossen hat, bis er tot war, weil er sonst weitergefahren wäre.
In Würzburg war es nicht notwendig.
Aber in Würzburg, dieser Tod war absolut nicht notwendig. Und wenn Polizei, wenn Sicherheitskräfte etwas lernen, dann ist das Mann stoppen. Ja? Also jemanden kampfunfähig machen und stoppen. Man will eben nicht Leute totschießen bei dieser Gelegenheit. Das war bei diesem Zeugen extrem wichtig, dass er am Leben blieb.
Er also hatte ja noch nicht mal eine Schusswaffe, sondern nur ein Hackebeil in der Hand. Und da
das kommt erschwerend hinzu. Die Beamten waren nicht in Gefahr und auch niemand sonst. Mit anderen Worten, dieser Todesschuss, der da gefallen ist, oder es waren vielleicht sogar mehrere, die tatsächlich medizinisch dann zum Tod geführt haben, das macht leider Gottes die Sache verdächtig. Also wenn dieses Interview vielleicht einen Sinn hat, auch bei Leuten, die meine sonstige Systemkritik nicht teilen, dann vielleicht eben der professionelle Hinweis, dass unsere Sicherheitskräfte verdächtig werden, wenn ein Täter erschossen wird.
Aber Renate Künast hat sich ja ähnlich auf Twitter geäußert. Die wurde ja dafür auch gleich medial wieder hingerichtet.
Ja, aber die hat auch was anderes gemacht. Das war auch ein bisschen unfachmännisch. Die Dame hat auch Temperament. Sie hat nämlich gegen den Schusswaffengebrauch an sich etwas gehabt. Und das war natürlich falsch. Schusswaffengebrauch ist auch gut, dass das eingewendet ist. Schusswaffengebrauch war in dieser Situation absolut angeraten. Das ist keine Frage. Auch das natürlich hätte man vielleicht anders lösen können, aber nur mit sehr viel Mut. Ja?
Also, aber vielleicht sind auch die Polizisten einfach auch, die gucken ja auch Fernsehen, einfach, ich stecke das auch schon wie einprogrammiert bei den Sicherheitsbehörden drin, wenn da ein Selbstmordattentäter ist, der kann ja noch einen Sprengstoffgürtel haben und das weiß man ja alles in dem Moment nicht. Und da geht man erstmal auf Nummer sicher und beseitigt erstmal das Problem und guckt dann später nach.
Ein absolutes Argument, das ist richtig, aber das hindert ja nicht, den Mann kampfunfähig zu schießen. Und wenn er dann am Boden liegt, mal kurz abzuwarten, was eigentlich passiert. Was macht er da? Wenn er dann unter seine Jacke greift, dann ist natürlich Polen offen sozusagen. Dann weiß man, dann ist alles möglich. Dann zieht er eine Sprengstoffweste ab oder er zieht noch eine Waffe, oder die er vorher nicht gezeigt hat. Das kann dann eben passieren. Aber ihn gleich totzuschießen, das ist also ein klares Nein, Nein. Das ist auch wieder gegen die, das ist gegen die Ausbildung. Das ist keine Frage.
Da sind wir gleich bei dem Stichwort, schauen wir doch mal in die USA. Da hatten wir auch in den letzten Wochen großen Trouble. Auf Polizisten erschießen Schwarze, Bürgerrechtler, vermeintliche selbsternannte Amokläufer erschießen weiße Polizisten. Wird hier auch das typische Teile- und Herrschel-Chaos, neue Rassenunruhen geschürt?
Ja, ganz offen gestanden, die Frage lautet so, sie zielt genau auf den Punkt, den ich gemacht hätte. Ja, ich bin davon überzeugt, dass unter Obamas Präsidentschaft wie selten zuvor an einem Bürgerkriegsszenario und auch an einem Rassenunruhenszenario gearbeitet wird. Richtig aktiv. Und dazu kommen Versuche durch gefälschte Massaker, die wir ja auch in Deutschland erlebt haben. Winnenden ist ein Fall mit 37 Fragezeichen. Ja? Das ist einfach nicht das, was in der Öffentlichkeit gesagt worden ist. Da weiß ich es aus persönlichem Kontakt mit interessanten Zeugen und Beobachtern. Und bei anderen Schulmassakern in Deutschland gibt es auch Fragezeichen, aber die kann ich hier nicht aufwerfen, weil ich mich da nicht genau genug befasst habe. Aber in den USA eindeutig sind so groteske Fälle passiert, dass man klar sagen muss, da wird auch versucht, das ist ja immer, wenn man das macht, eine NATO-weite Geschichte, ja, den Bürgern ihre Waffen wegzunehmen. In den USA gelingt das überhaupt nicht. Und das ist eigentlich auch gut so. Ich bin natürlich kein Freund einer weitgehenden Volksbewaffnung, aber so wie die US-Regierungen, Verwaltungen in Washington drauf sind, kann ich nur sagen, kann ich verstehen, wenn amerikanische Bürger sagen, also auf meinem Hof hört deren Spaß auf und bewaffnen sich da in einer gewaltigen Art und Weise. Also die amerikanische Regierung hätte heute keine Chance, gegen ihre eigene Bevölkerung militärisch vorzugehen. Das würde sehr schwierig werden. Es sei denn, sie gehen natürlich gleich auf Vergiftung, Massenmord und sowas. Aber das sehe ich im Moment nicht kommen. Das weiß man wohl. Und was hier gemacht wird, ist eigentlich zu sagen, okay, dann beschäftigen wir unsere Bürger eben untereinander. Sehr zynisch. Sehr unangenehm, was da passiert. Und die Reaktion, auch Obamas Reaktion, ist also, man schließt die Augen und möchte nichts mehr damit zu tun haben.
Gut, Obama ist ja bald Geschichte, kann man sagen. Ja. Mal gucken, welches Übel uns dann ereilt.
Ein schlimmeres, aber, das kann man sagen.
Schauen wir erstmal auf die neue Regierung in Großbritannien. Theresa May ist nach Madeleine Albright die zweite Frau in der höchsten Spitze Großbritanniens, wenn man jetzt mal die Queen nicht mit dazu zählen. Und es geht um den Brexit, der das Ganze befürwortet hat. Und auch wenn Großbritannien nicht in der Eurozone ist, sie müssen keine Währungsumstellung machen, ist jetzt vor kurzem in dem Zusammenhang sehr interessanterweise ein Buch erschienen, irgendwie Der vergiftete Kelch, von James Cartwright, der Berater von Varoufakis, der den Grexit-Notfallplan, den aber entworfen hat, von dem aber damals jemand wusste. Jetzt hat er das in dem Buch veröffentlicht und es gibt einen Aufstand in Griechenland.
Ja, vollkommen richtig. Jetzt sind wir von Theresa May ohne weiteren Kommentar zu den Griechen gekommen.
Ja, machen wir mal über diesen Umweg und dann.
Aber wir können mal eben bei Theresa May kurz bleiben. Was mich schockiert hat an der Dame, und das zeigt auch, wohin das gehen soll. Ja? Das ist ja schon die Dame, die an der Regierung sein wird, wenn Obamas Nachfolger da auf den Chefsessel steigen. Sie hat Nordkorea und Russland in einem Atemzug zu Gegnern ernannt. Und ich kann nur sagen, das war eins der schlimmsten Statements, das man sich hätte vorstellen können in der ersten öffentlichen internationalen Äußerung. Die Dame ist also Teil der globalen kriminellen Kartellpolitik. So muss man das einfach sehen. Und sie ist deutlich schlimmer als Cameron war. Und der hat wohl auch mitbekommen, was man von ihm erwartet. Und hat das deswegen auch nicht mitgemacht und ist auch gern sofort zurückgetreten. Mit anderen Worten, es gibt in Großbritannien ein Eilszenario für eine, ich will mal sagen, politische Machtergreifung, so klein diese Macht ist, wenn die Kartelle in Wahrheit regieren, ja, aber es ist so eine Ausführungsmacht, die da ist, im Sinne tatsächlich der Kartelle und im Sinne einer Verschlechterung unserer aller Sicherheitssituation in ganz Europa und weltweit. Und mit Sicherheit auch in Richtung Skrupellosigkeit. Gar keine Frage, diese Dame ist skrupellos. Ihre zurückgetretene innerparteiliche Gegnerin hat ja, ich nehme an, nicht ohne Kalkül, aber etwas ungeschickt bemerkt, die Dame habe keine Kinder. Ja? Da kennen wir ja noch eine Dame, die auch keine Kinder hat und auch sehr gefährlich ist, obwohl sie sehr seriös aussieht. Das sind eben die Dinge, die wir uns einfach merken müssen. Da kommt Schlimmes auf uns zu.
Gut,
jetzt kommt Griechenland.
Griechenland, James Galbraith.
Und James Galbraith. Galbraith ist ein alter Freund, ein alter guter Bekannter gewesen von Varoufakis. Und Varoufakis brauchte natürlich Expertise und er brauchte vor allen Dingen amerikanisch abgesicherte Expertise für irgendeinen griechischen Sonderweg. Also hat er seinen Kumpel gerufen, kann man nicht anders sagen. So. Und er war ja auch von Galbraith, bevor er Finanzminister wurde, an dessen Uni in Texas berufen worden, Varoufakis. Die sind sehr eng. Und Galbraith hat eine enge Verbindung mit Griechenland ohnehin. Auch mit dem Amtsvorgänger von Tsipras. Und das erleichtert dann natürlich, dass man ihn ruft. So. Ich habe dieses Buch sofort bestellt. Ich habe Teile davon gelesen. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Ich habe auch diesen Plan angelesen. Galbraith bleibt im System. Wir haben weder von Varoufakis noch von Galbraith, den Varoufakis Jamie nennt, öffentlich, haben wir irgendetwas gegen Zinsen oder Schuldgeld gelesen. Das Finanzsystem steht für beide Herren, jedenfalls nach außen hin, nicht zur Debatte. Damit stehen aber auch beide Herren für Lösungen nicht zur Debatte. Trotzdem habe ich mir überlegt, dass ich an den Lehrstuhl schreiben werde nach Texas und werde das erfragen, ob das wirklich so ist. Ja? Ob es ein Denkverbot gibt bei Jamie Galbraith in Richtung Zinsen und Schuldgeld. Ja, das interessiert mich einfach mal. Vielleicht gibt es auch keine Antwort, das bin ich gewöhnt, aber das ist dann ja auch eine Antwort. Aber diese Art Dinge muss man einfach wissen. Und was er versucht hat, dem Varoufakis klarzumachen, ist, dass er auf einer großen Breite der Politik den Grexit, sozusagen den Ausstieg Griechenlands aus dem Euro bewerkstelligen müsste. Und dazu gehört eben zum Beispiel auch eine Klimapolitik. Und wenn man sowas liest, dann weiß man schon, das ist auch ein Mann der sogenannten politischen Mischkalkulation. Wir greifen also Teile des Systems an, dienen aber anderen. Ja? So muss man das wohl sehen. Also davon kann man die Revolution nicht erwarten, aber für die griechische Regierung und für den Euro und für Europa war das natürlich sehr weitreichend, was da unter dem Deckel gemacht wurde von einem Fünf-Mann-Team, das übrigens nicht wesentlich bezahlt wurde, wie Galbraith schreibt.
Also um vielleicht mal aufzulisten, in dem Fall eines Grexits wäre der Notstand ausgerufen worden in Griechenland, alle Banken wären verstaatlicht worden in einem Rundumschlag, es wäre die neue Drachme eingeführt worden. Gehälter wären vorerst nur in Schuldscheinen ausbezahlt worden und so weiter und so fort. Unterm Strich hätte man auch keine Kredite mehr zurückgezahlt. Das hat der Cheney jetzt sozusagen in diesem Buch veröffentlicht. Aber er sagt auch, dass das jetzt nicht der präferierte Plan war, weshalb sich Tsipras, als er das gelesen hat, ja letztlich dann doch für den Euro entschieden hat, trotz dieses Referendums.
Also Tsipras hat sich für gar nichts entschieden. Tsipras bekam einen Anruf von Obama und danach hat er gefunden, es sei jetzt besser, er macht vielleicht was anderes. Und was wir im Moment in Griechenland haben, ist eine absolute Ratlosigkeit der Bevölkerung, die keinen Mann mehr hat, an den sie meint, sich wenden zu können, weil sie den ganzen anderen Politikern, diese ganzen Clique da überhaupt nicht mehr traut, denn die haben Griechenland in diesen Punkt gebracht. Und Tsipras ist erkennbar eingeknickt und sein Deal, den er dabei für Griechenland erreicht hat, war schlechter als der, den er vor dem Referendum in Griechenland bekommen hätte. Ja? Also vollkommen irre eigentlich. Und so hängt Griechenland über der Klippe mit einer klaren Todesdrohung. Und was sehr interessant ist in diesem Galbraith-Aufsatz, dass er hinten schreibt, es ist keine Frage, dass eben nicht, wie dargestellt wird, Griechenland am Ende wäre, wenn es aus dem Euro rausgeht, sondern es braucht eine Zeit und dann ist Griechenland durchaus in der Lage, sich wieder zu berappeln. Ja, das muss man auch dazu mal sagen, zu diesen Katastrophenmeldungen, die alle von Varoufakis offiziell geteilt werden, aber eigentlich nicht gedacht. Ja, da lügen auch alle Beteiligten gerne in die eigene Tasche und wollen ihre Handlungsweise in möglichst günstigem Licht erscheinen lassen und wollen es auf gar keinen Fall mit dem System verderben. Das ist sowieso interessant. Das eint sie alle, auch Varoufakis nicht. Und das finde ich natürlich verheerend. Man muss irgendwann mal dahin kommen, so ehrlich zu sein, zu sagen, das System ist der Schuldige. Und wer dieses System befördert und die Beförderung mitträgt, ist Teil derjenigen, die wir wegtun müssen von der politischen Verantwortung. Ja?
Den Grexit hat man damals nicht gemacht. Der Brexit hingegen kam mit voller Wucht. Tatsächlich zur Überraschung von Cameron, kann man annehmen. Und mit dieser Entscheidung natürlich auch eine neue Personalie im britischen Außenministerium, nämlich Boris Johnson. Wie wird der sich denn auf der Weltbühne schlagen?
Gar nicht. Ja, ganz einfach, da kommt gar nichts Neues. Der Mann ist in den USA erzogen. Er kommt aus einer stinkreichen Familie. Er ist ein Upper-Class-Typ. Er wurde an einer englischen Elite-Uni erzogen. Er ist ein klarer Mann des Systems. Das Einzige, was dieser Mann an Widerstand zu Wege bringt, ist morgens seine Haare nicht anständig zu kämmen. Ja? Das ist alles. Also die Fallhöhe von diesem Mann, die halte ich für ziemlich gering. Ja? Ich erwarte da null Überraschungen. Der Mann hat auch Humor, das ist so ein echter englischer Rabauke, extrem sympathisch. Die neigen aber auch zu total schrägen Partys und solchen. Also dass er so ein Prinz William in der Nazi-Uniform auftritt bei so einer Party mit relativ viel Sprit im Blut, das ist also in England vollkommen okay. Ja. Ich schätze den Herrn Johnson auch so ein, dass er eben solche Partys durchaus nicht so schlecht findet. Und dass er im Prinzip einfach gerne auch mal eine große Klappe macht. Der hat eben enorm viel Humor. Er wurde ja zum Beispiel von einem Journalisten gefragt, bei wem er sich denn zuerst entschuldigen würde, weil er ja so ein bisschen rumgebolzt hat als Bürgermeister von London und hat auch die NATO-Partner kritisiert. Und dann hat er nur trocken bemerkt, Amerika stünde sicher vorne in der Schlange. Das ist einfach, das ist kein, wie soll man sagen, das ist kein verhärteter, verklemmter, verstockter Mensch. Aber von dem, was gut ist, zu erwarten, ich meine eine ethische Politik, ich meine irgendwelche Neubeginne, irgendwas, was, wie soll man sagen, gebeutelte Völker Hoffnung schöpfen lassen könnte. No way. Pustekuchen.
Jetzt hat ja die neue Regierung gleich angekündigt, sich erstmal noch ein bisschen Zeit zu lassen mit dem offiziellen EU-Austritt. Von seitens der EU sagt man, man reagiert so lange nicht, bis da ein offizielles Schreiben, Kündigungsschreiben sozusagen eintrifft. Der Status quo wird im Moment sozusagen aufrechterhalten auf unbestimmte Zeit. Man überlegt zum Beispiel auch in Schottland ein neues Referendum zu machen, um in der EU zu bleiben. Nordirland weiß jetzt vielleicht auch noch nicht mehr so richtig, ob es noch länger unabhängig bleiben will. Was erwartet uns denn da in den nächsten Monaten? Großbritannien wird es sich auch teilen und aufspalten?
Die Europäische Union steht vor einem Rüttelkurs, der sie in den Grundfesten erschüttern wird. Alles, wofür die Europäische Union mal stehen wollte, ist ja ohnehin von ihren Führern verraten. Aber das ganze sehr intensive Wirtschaftsgerüst, die Zusammenarbeit, der sogenannte Binnenmarkt, all diese Dinge, die geraten jetzt richtig in Gefahr. Und ich nehme an, das ist auch der Grund, warum man eben US-seitig ganz gerne sieht, was das Vereinigte Königreich damit Europa macht. Die schütteln uns einmal durch und da gibt es eine ganze Menge lockere Schrauben im System. Ein paar von denen werden abfliegen und der ganze Laden desintegriert sich sozusagen. Das ist eine wichtige Herausforderung. Dass das Vereinigte Königreich auseinanderfliegen würde, sollten die sollte London tatsächlich an einem Austrittskurs aus der EU festhalten, das steht auch außer Frage. Also sie schneiden sich auch ein bisschen ins eigene Fleisch mit diesen ganzen Dingen, aber es gibt auch ganz andere Szenarien. Wenn jetzt also die EU so langsam auf den Hund kommt in den nächsten 12 Monaten, denn ich glaube kaum, dass es einen Brexit vor in 12 Monaten gibt. Wie lange möchte denn eigentlich Frau May mit den Schotten verhandeln? Sie hat offiziell sofort als allererstes erklärt, sie würde nie einen Brexit machen ohne Absprache mit den Schotten. Wie soll die denn aussehen? Soll die vielleicht garantiert nicht so aussehen, dass Frau May sagt, wir gehen raus aus der Europäischen Union, die Schotten sagt, wir gehen raus aus dem Vereinigten Königreich? Das ist nicht der Deal, von dem sie gesprochen hat, eindeutig nicht. Wie soll ein anderer Deal aussehen? Der geht doch dann nicht mehr mit Brexit. Mit anderen Worten, das wird intern schon im Vereinigten Königreich sehr lange dauern. Aber die Verhandlungen an sich werden auch sehr lange dauern. Warum? Weil ja schon, auch sehr interessant, nicht? Nigel Farage, der heimliche Star hier auch in Deutschland, mit seinen scharfen Reden gegen die EU-Bürokratie, die alle berechtigt waren und sind, hat ja gesagt, er möchte gerne am Binnenmarkt weiter teilhaben. Wie geht denn sowas? Ja? Heißt das, wasch mich, mach mich nicht nass? Also Brexit ja, aber den Binnenmarkt wollen wir nicht aufgeben. Genau das hat natürlich die Europäische Union gesagt, wird sie nicht mitmachen. Mit anderen Worten, da gibt es politische Lebenslügen überall. Und ich verstehe auch sehr gut, dass Nigel Farage da nicht weiter, wie soll man sagen, Verantwortung tragen wollte. Was jetzt kommt, wird auf jeden Fall hässlich. Ganz egal, wie es ausgeht. Am Ende hat ja Obama gesagt, darf das britische Volk nicht überfahren werden, indem man den Brexit gar nicht macht. Aber Obama ist in ein paar Monaten Geschichte. Dann, wenn möglicherweise eine Großbritannien mit einem echten Austrittsgesuch, zu Potte kommt. Und im Prinzip ist es natürlich so, sollte bis dahin sich diplomatisch erweisen, dass ein solcher Ausstieg für Großbritannien sehr teuer würde, dann werden die mit ihrer Wackel- und Ruckel- und Brexit-Ja-Nein-Politik die EU weiter desintegrieren. Das ist auch eine Möglichkeit. Und ich habe fast das Gefühl, dass das, was jetzt passiert, dieses langsame Gezerre, das ich da voraussehe, dass das für die EU schädlicher werden wird, als ein schneller Brexit je geworden wäre, für die EU. Für Großbritannien sieht das natürlich anders aus.
In Brüssel derweil verhandelt man ja weiter fleißig über CETA und TTIP. Ja. Und zu CETA gibt es vielleicht noch zu sagen, dass das in den letzten Wochen ja klammheimlich irgendwie in die Anwendung kam, ohne dass wir groß was davon mitbekommen haben, weil die Verhandlungen sind ja deswegen nicht vorbei.
Das wurde angekündigt, ja. Das wurde angekündigt, dass man eben Teile umsetzen will und auch im Vorgriff auf mögliche nationale Voten, die man ja in Brüssel selbstverständlich für verzichtbar hält, nicht? Sind lauter nicht gewählte Funktionäre höchst korrupter Politik, die längst gefeuert und hinter Schloss und Riegel gehören. Und natürlich sagen die, wir brauchen irgendwelche nationalen Voten nicht. Klar, das ist deren Art, Politik zu machen. Dass man das hier aber zum Beispiel dem Bundestag vorlegt, das erfüllt mich jetzt mit gar keinem Juhu-Gefühl. Ja? Im Gegenteil, ich habe gesehen, was dieser verdammte Bundestag schon alles abgesegnet hat. Und da habe ich nur Angst, wenn die irgendwo zu wichtigen Entscheidungen gerufen werden, weil ich mir vorstellen kann, dass wir ein wunderbares Votum für CETA hinbekommen. Und das ist ein Schockenvertrag. Ganz eindeutig. Das ist ein Systemänderungsvertrag und deswegen habe ich dazu geschrieben, wie soll man sagen, CETA ist systemändernd nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Die Bundesregierung will eindeutig einen anderen Staat. Das ist ein Umsturzvertrag. So ist das. Und wer den gut heißt, der kann sich auf einiges gefasst machen, was den Widerstand angeht, denn der ist dann berechtigt.
Was sind vielleicht nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, so die Kernpunkte bei CETA, die am kritikwürdigsten sind?
Die gleichen wie bei TTIP. Das ist nur ein Vorvertrag, der Kanada betrifft. Und es ist auch schon klar gesagt worden, da macht jetzt Compact, eine Organisation, der ich sehr kritisch gegenüberstehe, weil sie ganz offensichtlich auch mit den Antideutschen und mit sonst irgendwelchen Leuten zusammenarbeiten. Sehr interessant. Sie schubsen auch Menschen aus der sogenannten Wahrheitsbewegung oder Verschwöris, wie sie das nennen, schubsen sie aus ihren Demos raus. Sehr, sehr interessant, was Compact so alles treibt. Das sage ich deshalb, weil die ja am 17. September in 7 deutschen Großstädten Demonstrationen gegen CETA und TTIP machen wollen. Und die haben einen sehr guten Film gemacht, den kann ich nur jedem empfehlen. Das Bild ist eben gemischt, da passiert Mist, passiert auch was Gutes, das Gute soll man gerne erwähnen. Da wird erklärt, was bedeutet CETA und im Prinzip bedeutet CETA eine durch ein Unrechtssystem abgesicherte globale oder im Vertragsgebiet geltende Machtergreifungspolitik durch Konzerne. Und wir müssen einfach, wenn wir das betrachten, sagen, wir sind ja jetzt schon, stehen wir unter der Fuchtel globaler Konzernkartelle, aber an der Spitze davon steht eindeutig das Finanzkartell. Was aber durch CETA passiert, das ist eine zusätzliche Machtergreifungsmöglichkeit, eine Machterweiterungsmöglichkeit für die Nicht-Finanzkonzerne. Die ziehen danach mit ihren Brüdern aus dem Finanzkartell. Und das ist außerordentlich unangenehm, um es kurz zu sagen, alle Standards rauschen den Bach runter. Wir können hier nicht mehr entscheiden, welches Unternehmen mit welchen Aufgaben betraut wird, auch im öffentlichen Bereich. Die können sich alles erprozessieren, was sie erprozessieren wollen. Und das Ganze findet vor diesen sogenannten Scheingerichten, diesen Schiedsgerichten statt. Und die werden hauptsächlich aus großen internationalen Anwaltsfirmen bestückt. Und es waren diese Anwaltsfirmen, die sehr viel Geld für Lobbyarbeit bezahlt haben, damit dieser Vertrag überhaupt zustande kommt, CETA und TTIP. Und die Einlassungen aus der Bundesregierung, auch gerade von Gabriel, die sind einfach unter aller Kanone. Ja.
Gut, wir werden das also einfach aufgedrückt bekommen,
ja,
ohne
das sehe ich,
dass wir darüber abstimmen. Irgendwann wird es eine Bestätigung aus dem Bundestag.
Ja, auch mit Abstimmung. Bei dem Bundestag, das sind doch keine Volksvertreter, das sind Volkstreter. Ja.
Ich will noch mal kurz einen großen Sprung ans andere Ende der Welt machen, nämlich hinter China zu dem Inselstreit. Ja. Davon bekommen wir hier in den deutschen Medien, ist wahrscheinlich zu weit weg, nicht so viel mit, aber es ist von globaler geopolitischer strategischem Interesse, was dahinter steht.
Was dahinter steht. Und da hatten wir eben gerade diese gerichtliche Äußerung dazu in Den Haag zugunsten der klagenden Philippinen und gegen China. Europa hat sich hier ohne Not dümmlich aus dem Fenster gelehnt, obwohl, wie soll man sagen, der nächste Elektroleitungsmast schon rankommt. Ja? Das soll man nicht machen. Im Prinzip geht es ja darum, die amerikanische Flotte fährt weltweit herum, wo sie mag, und bedroht Länder. Die berühmte Kanonenbootpolitik, da können wir es eins zu eins studieren. Wenn jetzt also China hergeht und setzt ein Netz von Seebasen um sein Territorium, bedroht selbstverständlich damit auch die Handelswege aller Anrainer, die da sind. Das ist eine ganze Reihe, mindestens 7 Nationen. Dann ist das ja, da kann man denen das nicht verdenken. Also wenn ich Chinese wäre, möchte ich auch keine Amis vor meinem Badestrand rumkreuzen sehen. Ja? Das ist klar, das ist jetzt sehr salopp gesagt, denn es geht natürlich um die mindestens 12 Seemeilenzone und. Das gibt es alles, aber das ist alles wurscht. Bei den heutigen Waffen ist das vollkommen egal. Und die Chinesen haben eben keine auch nur annähernd, auch nur irgendwie in Reichweite kommende Flotte. Ja? Die haben gar nichts sozusagen. Ein Flugzeugträger und bauen gerade einen weiteren Zerstörer, das ist geradezu grotesk. Die Gegenmittel sind ganz klein. Mit anderen Worten, dass sie da solche Basen bauen, kann ich verstehen, auch wenn ich es nicht gutheiße, auch wegen der anderen Nationen nicht, die da Anrainer sind. Aber so ist das nun mal in diesem Leben, auf diesem Globus. Dass zwei große Mächte sich streiten und die ganzen Kleinen, die dazwischen liegen, die geraten natürlich in Gefahr. So, und das Ganze müsste eigentlich auch mit Deutschland als Partner, auch aus anderen NATO-Ländern, müsste man dem amerikanischen Freund sagen, hallo Bruderherz, hast du schon so viel rumgezündelt auf dem Globus, brauchst du die Ecke auch noch oder was ist das Thema? Man wird doch 1,3 Milliarden Chinesen nicht mit diesem lächerlichen Herumfahren von amerikanischen Schiffen und dieser lächerlichen endzeitmäßigen Kanonenbootpolitik irgendwie beeindrucken können. Das ist einfach Quark. Wir müssen uns auf diesem Globus zusammensetzen mit den Mächten und wir müssen schauen, dass auch kleine Völker vernünftig leben können und dass die Großen untereinander nicht so in die Haare geraten, dass der Rest des Ladens in die Luft fliegt. Das sind die tatsächlichen Herausforderungen. Wir haben noch so kleine Probleme wie weltweiten Hunger oder der Ruin der Natur und das Artensterben und dass wir nicht genügend zu essen haben für die Menschen und dass hier die Kornpreise steigen, weil man, das ist eine wunderschöne Analyse im Deutschlandfunk, die ich gehört habe, weil ein Fachmann gesagt hat, ja, in Indien kann man sich jetzt eine zweite Mahlzeit am Tag leisten. Sowas haut mich vom Sockel. Es geht einfach nicht, dass wir hier, wie soll man sagen, auf die dümmlichste, eine 200 Jahre alte Art eine Kriegspolitik spielen und die Herausforderungen sind so drängend. Und an diesem chinesischen Punkt ist es ganz gut, mal auf solche großen Verhältnisse jedenfalls kurz hinzuweisen. Ne?
Waren jetzt einige schöne Schlussworte eigentlich schon dabei, aber dennoch zum Abschluss die Frage, in den nächsten Wochen werden wir verstärkt den amerikanischen Wahlkampf zu sehen bekommen. Wer macht das Rennen?
Ich weiß es nicht und ehrlich gesagt, es interessiert mich nicht die Bohne. Wenn man die New York Times gelesen hat, die sich wirklich, die möchte ich loben heute geradezu, die jetzt gerade vor ein paar Tagen durch ihre Kolumnistin Maureen Dowd mit dem Clinton-Clan so aufgeräumt hat, ja, das sei ein Schattengeschäft, immer schattenhaft gewesen und da sei wenig Anständiges dran. Ich meine, man hat Hillary Clinton FBI-mäßig bescheinigt, in den letzten 160 Tagen die amerikanische Bevölkerung mehrfach belogen zu haben und mit Staatsgeheimnissen sehr fahrlässig umgegangen zu sein. Allein, dass man sie nicht angeklagt hat, ist vollkommen irre. Im Grunde genommen gehört sie natürlich vor Gericht, das ist keine Frage. Und natürlich gehört sie raus aus der Präsidentschaftskandidatur. Und dann hat die New York Times über diesen Donald Trump geschrieben und über seine Geschäftsgebaren. Der Mann hat also sich benommen wie der mieseste Baulöwe plus plus. Ja? Und er hat auf diese Weise abgesahnt, der betrügt gewohnheitsmäßig die meisten seiner Geschäftspartner. Und die, die er nicht betrogen hat, die hat er deshalb nicht betrogen, weil die hinterher vor die Kamera müssen und müssen sagen, Trump ist ein Ehrenmann. Es kotzt einen an. Ja? Also kein Interesse an dem Ausgang dieser Wahl.
Okay, ich werde es mir trotzdem anschauen.
Ich auch, natürlich.
Wir werden uns dieses Jahr auch sicherlich dann nochmal sehen gegen Ende des Jahres. Und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.